In seinem Wohnzimmer in New York darf ich nun den Klimaökonomen Gernot Wagner begrüßen.
Guten Tag.
Herr Wagner, aufgewachsen sind Sie in Amstetten, seit mehr als 20 Jahren leben und forschen Sie in den USA. Nach Stationen in Harvard, Stanford und Columbia lernen Sie nun an der New York University. Unter anderem sind Sie auch Mitglied eines unabhängigen Expertenstabs, der den Bürgermeister von New York zu Strategien und Lösungen angesichts der zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klimawandels in der Metropole berät. Vor 5 Jahren haben Sie mit Ihrem Buch Klimaschock einen Bestseller gelandet. Nun haben Sie im Brandstätter Verlag ein neues Buch mit dem Titel Stadt, Land, Klima veröffentlicht, in dem Sie darlegen, dass wir nur mit einem urbanen Leben die Erde retten können. Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten bei steigender Tendenz. Das, sagen Sie, Herr Wagner, ist eine gute Nachricht, solange die Menschen wirklich in der Stadt wohnen und nicht im Speckgürtel in den Suburbs. Denn das Leben in den Vororten bedeutet größere Häuser bei geringerer Dichte, mehr Autos, weil man pendeln muss, und mehr materieller Konsum und daher auch deutlich mehr CO2-Emissionen. Lässt sich das, Herr Wagner, denn auch quantifizieren?
Tatsächlich. Und tatsächlich sind Emissionen in den Vororten, Satellitenstädten, Schlafstädten, wie auch immer der Name, in Suburbia, um die zweimal so hoch wie in der Stadt einerseits und am tatsächlichen Land andererseits.
Sie selbst leben mit Ihrer Familie, also als vierköpfige Familie, auf 70 Quadratmetern in Manhattan und preisen dies als ideal an. Womit Sie allerdings recht alleine sind, denn weltweit verlassen gerade junge Familien die Stadt und ziehen in die Vororte, weil sie mehr Platz wollen und mehr Grün. Wie, Herr Wagner, können Sie diesen Menschen diesen Traum von der Verbesserung ihres Lebens außerhalb der Stadt denn ausreden?
Also gut, ich bin in Amstetten auf 78 Quadratmetern, zu viert damals aufgewachsen. Ich wohne jetzt auf 70. Dazwischen waren wir in kleineren Wohnungen, die waren dann doch etwas klein. Wir waren in einer doppelt so großen Wohnung, fast doppelt so groß, 130 Quadratmeter, wo es eigentlich noch viel enger wurde, weil tatsächlich haben wir dann die meiste Zeit als Familie in der 20 Quadratmeter großen Küche verbracht. So, ja, es geht um Lebenseinstellung, es geht um vieles und im Endeffekt geht's darum, dass mir bei diesen 70 Quadratmetern in der Stadt, inmitten der Stadt, tatsächlich nichts abgeht, sehr, sehr wenig abgeht. Natürlich gibt's Kompromisse, Extremfälle vielleicht. Waschmaschine haben wir keine, dort stehen die vier Paar Ski, wo die Waschmaschine wäre. Aber der große Vorteil, inmitten der Stadt brauchen wir die auch nicht.
Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie fällt ja angesichts von Homeschooling und gleichzeitigem Homeoffice vielen Familien die Decke auf den Kopf. Die sagen, wir haben zu wenig Platz, uns fehlt etwa ein Arbeitszimmer, die wollen einen Rückzugsraum. Ihre Wohnung, das beschreiben Sie in Ihrem Buch ja, folgt einem gegenteiligen Prinzip. Da gibt es keine Wände. Die 70 Quadratmeter sind ein einziger großer Raum. Haben die Lockdown-Phasen Ihr Ideal nicht etwas verblassen lassen?
Also leicht waren die Lockdowns natürlich für niemanden. Das muss ich natürlich sofort sagen. Und natürlich ist es anders. Jetzt seit mittlerweile am 7. März 2020 sind wir, oder wir zu dritt. Also meine Frau ist Ärztin, sie fährt fast täglich ins Krankenhaus, aber zwei Kinder, 7-Jährige, 9-Jähriger und ich haben jetzt seit mittlerweile ja 10 Monaten oder so fast tatsächlich jeden Tag zusammen in der Wohnung verbracht. Wäre das mit einem Extrazimmer leichter? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Zum Beispiel jetzt, Sie haben zuvor erwähnt, ich rufe aus dem Wohnzimmer an. Ich rufe aus der Wohnung an. Wir sind alle hier gemeinsam. Die Kinder schlafen derzeit noch. Es ist hier derzeit äußerst früh. Sie hören mit. Das tun Sie tatsächlich. Allerdings, wenn ich jetzt da stundenlang am Tisch, am Schreibtisch sitze und selbst arbeite, muss ich auch dazu sagen, ist es um einiges besser, wenn ich tatsächlich direkt die Kinder neben mir habe und mich nicht ins eigene Kammerl, ins Büro, ins Heimbüro zurückziehen muss und eigentlich sie nicht sehe den ganzen Tag. Mich immer wundere, ob sie jetzt tatsächlich ihre Arbeit machen oder vielleicht doch lieber vorm Computer sitzen und Videos anschauen.
Es geht ganz stark um Effizienz und nicht nur in der Wohnung, sondern in der Stadt generell. Und da sagen Sie, das Leben in der Stadt ist für Sie aufgrund der kurzen Wege effizient, also für die Menschen ist das so, aber es ist auch für das Klima effizient, denn klimafreundliche Maßnahmen bewirken in einer Stadt viel mehr als am Land oder einem zersiedelten Speckgürtel. Das hat viel mehr Auswirkungen direkte.
Genau, im Endeffekt, es geht um einerseits die heutige Effizienz, es geht auch viel mehr ums Potenzial. Und da ist natürlich zum Beispiel der Vergleich zwischen okay, Altbau in der Stadt, löchrige Wände, 200 Jahre alte Mauern und so weiter, verglichen mit dem idealen Passivhaus im Speckgürtel, im Grünen, wo natürlich jetzt derzeit auf Quadratmeter gesehen, zum Beispiel, falls Quadratmeter tatsächlich gleich wären, was sie natürlich nicht sind, das Passivhaus besser ist. Natürlich. Aber es geht ums Potenzial. Es geht darum, dass wenn wir hier unser Haus sanieren, 8 Parteien, 8 Wohnungen sofort eine effizientere Außenwand haben. Und insgesamt natürlich, wir wohnen zu 8 hier in einem relativ kleinen Wohnhaus hier inmitten der Stadt. Insgesamt ist der Fußabdruck dieses Hauses sehr, sehr klein verglichen mit dem Speckgürtel, wo jeder von uns 8 ein Einfamilienhaus hätte.
In die Stadt zu ziehen oder nicht aus ihr wegzuziehen, das ist für Sie, Herr Wagner, also die wirkmächtigste Klimaschutzmaßnahme, die einzelne Menschen treffen können. Dazu kommt auch noch, so weit wie möglich, auf Flugreisen zu verzichten. Alle anderen Maßnahmen, auf die man kommen kann, wenn man etwa seinen CO2-Fußabdruck berechnet, haben nur geringe Auswirkungen. Außerdem werden diese CO2-Fußabdruckrechner nicht umsonst von großen Ölfirmen wie etwa BP propagiert. Welche Absicht, unterstellen Sie denn da?
Ich möchte nicht unbedingt sagen unterstellen. Wird tatsächlich gezeigt bei der Tatsache, dass BP diesen CO2-Fußabdruckabrechner erst eingeführt hat. Hunderte Millionen Dollar an Werbungen, um im Endeffekt uns beizubringen, auf diese Low Carbon Diet, Niedrig CO2 Diät zu gehen. Warum tun sie das? Weil im Endeffekt sie genau wissen, dass das als Einzelne nicht wirklich möglich ist. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um Struktur. Es geht um die liebe Politik. Es geht darum, dass wir selbst letztes Jahr, 2020, am Höhepunkt, am Tiefpunkt der Lockdowns waren CO2-Emissionen so Ende April letzten Jahres um die 17% weniger global als sonst. Aufs Jahr gesehen so 5, 6, 7%. Obwohl wir eigentlich, niemand ist gereist, kaum jemand pendelte. Wir sind alle tatsächlich zu Hause geblieben. Wir haben uns alle in unsere Höhlen zurückgezogen und trotzdem, trotz dieser radikalsten Maßnahmen, sind CO2-Emissionen aufs Jahr gerechnet nur um diese 5 bis 7% gefallen. Also mit anderen Worten, Einzelaktionen, auch wenn sie die Massen gemeinsam machen, sind einfach nicht genug. Es geht um viel, viel mehr. Und jetzt aus Sicht der Ölkonzerne der großen fossilen Energieunternehmen auf diese Einzelaktionen zu zeigen, ist natürlich ein äußerst guter Weg, um diese Systemveränderungen zu vermeiden oder zumindest zu verzögern.
Das heißt, um die Erderwärmung zu bremsen und nicht nur ein bisschen zu verlangsamen, braucht es staatliche Eingriffe, sagen Sie. Sie haben ja während Ihres Doktoratsstudiums 3 Jahre darauf verwendet, nachzurechnen, wie viel CO2 in den Produkten und Dienstleistungen enthalten ist, die um die Welt reisen, also die im Welthandel stecken. Jetzt sagen Sie, das EU-Emissionshandelsgesetz, das CO2 bepreist, das ist nicht genug, aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Welche Gesetze, Herr Wagner, bräuchte es denn da aus der Sicht des Klimaökonomen noch?
Im Endeffekt ist der wichtigste Punkt, dass kein Einzelgesetz tatsächlich alles lösen könnte. Es geht um viel, viel mehr. Also einerseits natürlich CO2-Bepreisung ist ein großer Teil, aber nicht alles. Es geht um Innovation, um Innovationspolitik und tatsächlich geht es auch um Planung, um Regionalpolitik, um die Tatsache, dass sich Politik damit befassen muss, was es natürlich auch tut, wo, wann und wie wir tatsächlich wohnen.
Nun ist für Sie klar, was getan werden muss, um die diversen Klimaziele zu erreichen, die ja auch die Erderwärmung nicht rückgängig machen, sondern sie nur begrenzen können. Da gibt es auf der einen Seite Politiker, die nach wie vor den menschengemachten Anteil am Klimawandel leugnen. In den USA haben zuletzt die Republikaner ja eine klimafeindliche Politik gemacht. Aber auch in Brasilien ist das jetzt nicht großartig anders. Und selbst wenn Politiker sich ihrer Sichtweise anschließen, müssen diese die Maßnahmen erst umsetzen, und zwar gegen mächtige Lobbys, die viel Geld in die Verbreitung von Gegenargumenten investieren. Wenn wir in Europa klimaneutral werden, dann nutze das gar nichts, weil in China oder anderen Teilen der Welt umso mehr CO2 in die Atmosphäre kommt. Damit schaden wir uns wirtschaftlich nur, lautet eines dieser Gegenargumente. Sie sagen, stichhaltig ist das aber nicht.
Nicht wirklich, und das aus vielen Gründen, aber so, einerseits natürlich, Trumpismus ist nicht völlig tot. Den gibt's noch, Sie haben Brasilien erwähnt, in anderen Ländern natürlich ebenso. Vielleicht kommt er auch in Amerika wieder mal zurück, sogar ins Weiße Haus. Derzeit gibt es natürlich sehr, sehr positive Impulse in die richtige Richtung. Der Pendel schwingt gerade sehr, sehr stark in die richtige Richtung, was natürlich sehr, sehr gut ist. Und nicht nur in Amerika, nicht nur in Europa. Es gibt tatsächlich global mittlerweile so viele dieser Klimaziele, dieser Neutralitätsziele. Japan, ein neuer Premier dort, einer der ersten Schritte war Klimaneutralität, CO2-Neutralität für Japan bis 2050 auszurufen. China hat ein Ziel, CO2-Neutralität bis 2060. Und eigentlich da, China ist ein äußerst interessantes Beispiel. Das frühere Ziel, das schon 2013, 2014 ausgerufen wurde, um Emissionen wieder herunterzukurbeln, also sie waren damals noch immer sehr, sehr stark am Steigen, die jährlichen Emissionen. Damals gab es das Ziel, bis 2030 sollen diese Emissionen wieder fallen, jedes Jahr. Das ist alleine noch nicht genug, sie müssen auf null herunterkommen, aber immerhin, das ist der erste Schritt. Stellt sich jetzt heraus, nicht durch Corona, sondern durch die Urbanisierung, wird China höchstwahrscheinlich dieses Ziel schon 2025, vielleicht sogar schon 1 oder 2 Jahre früher erreichen. Und tatsächlich ist es die rasante, noch viel rasantere Urbanisierung, dieser Zug in die Stadt, die da sehr, sehr stark dazu beiträgt, um dieses erste Klimaziel tatsächlich zu erreichen.
Im letzten Kapitel Ihres Buches schreiben Sie, Herr Wagner, dass die Corona-Pandemie im Nachhinein betrachtet sogar etwas Gutes haben könnte. Sie führt uns nämlich die Bedeutung von exponentiellem Wachstum vor. Sie ist quasi der Klimawandel in Lichtgeschwindigkeit.
Ist sie. Und ja, so Beispiele gibt's genug, um vielleicht so ein relativ neutrales zu erwähnen. In Frankreich, ich glaube, es war der Freitag, der 6. März 2020. Macron war spazieren, ging ins Theater. Am Sonntag, glaube ich, war er dann noch einmal spazieren. Am Dienstag, 4 Tage danach, hat sein Kulturminister Covid. Am Donnerstag, Ansprache an die Nation. das gesamte Land steht. Das ist exponentielles Wachstum auf Lichtgeschwindigkeit und ich brauche jetzt nicht Hobby-Epidemiologe zu werden hier, um zu erklären, warum das so ist mit Covid. Mit Klima geht es um genau dasselbe Prinzip. Der große Unterschied, anstatt Tagen, Wochen, Monaten, geht es um Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Stadt, Land, Klima. Warum wir nur mit einem urbanen Leben die Erde retten. Dieses Buch von Gernot Wagner ist soeben im Brandstätter Verlag erschienen.